Bremen 2. Mare mit Katrin Krämer.
Hereinspaziert. Kommen Sie, staunen Sie. Heute werden Sie bei uns Ihre blauen Wunder erleben. Wir berichten von unglaublichen, magischen, nicht zu erklärenden Vorkommnissen, die sich im Meer abspielen. Aber es geht auch um faszinierende Erkenntnisse aus der Wissenschaft. Denn nur mit Hilfe von hochtechnologischen Ausrüstungen ist es ja überhaupt möglich, den Meeresboden zu erkunden. Und schon diese kleine Impression der Meeresforscherin Antje Boetius machte deutlich, was sich da abspielt, wo wir Normalsterbliche wohl nie hinkommen werden.
Wenn man alle elektrischen Lichter ausmacht, und man sieht dieses Selbstleuchten aller Würmer, Kraken, Fische. Es ist wie so ein gigantisches Feuerwerk der Natur und man selbst sitzt mittendrin.
Ja, mit welchen Gerätschaften man bis zu 11.000 Meter tief tauchen kann und wie die Tauchtechnologie weiterentwickelt wird, darüber werden wir gleich mehr erfahren. Von der Technik zum menschlichen Faktor, der Mensch und das Meer, da ist auch Liebe, ja, auch Liebe im Spiel. Aber das ist eben auch eine Beziehung voller Risiken und Nebenwirkungen. Und oft genug geht die Sache mit dem Mensch und dem Segelmast halt gründlich schief.
Er hatte auf einem Katamaran einen Vater mit seinen beiden Söhnen eigentlich gegen alle Wahrscheinlichkeit eine Nacht lang in der Kälte ausgeharrt und überlebt.
Ich spreche mit dem Segler und Autor Thomas Käsbohrer über weitere Seenotfälle und Rettungen, die an ein Wunder grenzen. Und aus der Abteilung Legendenbildungen haben wir uns einen Fall herausgegriffen, der sich laut Altem Testament vor viel mehr als 2000 Jahren am Roten Meer abgespielt haben soll. Der Auszug der Israeliten aus Ägypten wurde ja hierher verlegt und nach ihrer Rettung mit Hilfe des sich teilenden Wassers sollen dann gleich auch noch deren Verfolger an dieser Stelle untergegangen sein.
Und das Wasser kam wieder und bedeckte Wagen und Männer. Das ganze Heer des Pharao, das ihnen nachgefolgt war, sodass nicht einer von ihnen übrig blieb.
Na, ob sich das alles so zugetragen hat, das wagen wir gleich mal zu entschlüsseln in unserer Mare-Radiosendung über Wunder, denn die sind oft kaum zu glauben und doch gibt es sie immer wieder. Uns hat es ja schon immer dahin gezogen, wo wir streng genommen überhaupt nichts zu suchen haben und im Grunde nicht überlebensfähig sind, auf sehr hohe Berge oder in die sehr tiefen Tiefen der Meere. Hierfür brauchen wir natürlich eine spezielle Ausstattung und die ersten Versuche, mit Hilfe einer Taucherglocke möglichst lange unter Wasser bleiben zu können, die liegen so bummelige 2500 Jahre zurück und angeblich war Alexander der Große mit so einem Teil mal heldenhaft vorangetaucht. Und seitdem haben wir eine Menge Erfindergeist zu verzeichnen, der natürlich auch so ein bisschen was Flaschengeisthaftes hat, denn je mehr möglich ist, desto weiter dringen wir halt dahin vor, wo wir eigentlich nichts zu suchen haben. Aber natürlich dienen die meisten Tauchroboter ja wissenschaftlichen Zwecken. Nikolas Golsch, der hat sich für uns im Wunderpark der Technik an der Uni Bremen umgesehen und beginnt seinen Bericht mit einem Pionier der Unterwasserwelt und wie der seine 7 Tauchsachen zusammensuchte, bevor es auf Abtauchstation ging.
Wir verladen die große Lichtmaschine und die sonstigen Ausrüstungen. Und los geht es ins Ungewisse. Düster und unheimlich ist die Landschaft, in die ich hier komme. Es ist ein prickelndes Gefühl, in ein Gebiet vorzudringen, wo fremde, unbekannte Meerestiere leben.
Seine Aufnahmen rauben den Zuschauern fast den Atem. 1942 ist der Österreicher Hans Haß der erste Mensch, der sich freitauchend und schwerelos durchs Meer bewegt. Mit einem Atemgerät und einer selbstgebauten Unterwasserkamera. Damals ein Wunderwerk der Technik, mit dem er einem Millionenpublikum die geheimnisvolle Welt des Meeres eröffnet.
Schauen Sie, ein Kaiserfisch. Einer der schönsten Fische des Indischen Ozeans.
Von da an beginnen Wissenschaftler, immer ausgeklügeltere Systeme zu entwickeln, um das Meer zu erforschen. 1995 erreicht ein japanischer Tauchroboter zum ersten Mal den tiefsten Punkt der Ozeane, den Marianengraben in 10.911 Metern Tiefe. Und das ist erst der Anfang. In einer großen Halle des Robotic Innovation Centers an der Uni Bremen steht die neueste Generation von Tauchrobotern. Am Beckenrand eines riesigen, tiefen Schwimmbeckens, das als Testfeld für die moderne Erforschung der Meere dient.
Es ist natürlich schon so, dass wir immer sagen, wir stehen auf den Schultern von Giganten, weil es ganz viele vor uns auch viele kleine, komplizierte Schritte getan haben, auf die wir dann aufbauen. Von den ersten Tauchglocken über Dichtungskonzepte. Wie kriege ich überhaupt einen Unterwasserpropeller dazu, dass er auch dauerhaft läuft? Und Da sind wir natürlich angewiesen, dass da schon Generationen von Ingenieuren und Wissenschaftlern irgendwie sich dran versucht haben und teilweise auch gescheitert sind. Und wir bringen natürlich den Stand dann hier zusammen, den Stand der Technik, und versuchen dann immer noch einen Schritt weiter zu gehen, um halt so solche teilweise abgefahrenen Konzepte dann auch umzusetzen.
Denn Tauchroboter ist heute längst nicht mehr gleich Tauchroboter, sagt Leif Christensen, der die Roboterforschung leitet. Es gibt kleine Modelle, die im Wasser schweben. Andere bewegen sich auf großen metallenen Reifen über den Meeresboden und sind zum Beispiel in der Lage, im Fall einer Ölkatastrophe Bohrlöcher zu schließen. Einige müssen noch über lange Kabel von einem Schiff aus ferngesteuert werden. Andere sind schon weiter und können eigenständig handeln.
Wir haben hier so Sonare obendrauf, die auch dann Hindernisse erkennen können und der dann selbstständig seinen Weg zum Beispiel um Hindernisse herum sucht und zum Beispiel die Gegend kartiert oder Inspektionsaufgaben wahrnehmen kann.
Die Zukunft der maritimen Robotik ist ganz klar autonom, sagt Leif Christensen. Und das irdische Meer ist längst nicht mehr das einzige Ziel. An der Bremer Uni wird erforscht, wie autonome Roboter auch auf anderen Himmelskörpern tauchen können. Beispielsweise auf dem Jupitermond Europa. Der ist allerdings von einem dicken Eisschild bedeckt. Kein Problem für die Konstrukteure. Der Roboter würde sich einfach hindurchbohren.
Man hat dann einen Länder, der vielleicht auf so einer planetaren Oberfläche landet oder auf so einem Eisschild eines solchen Meeres. Das heißt, es muss schon ab dem ersten Moment muss eigentlich alles autonom funktionieren, auch der ganze Ausbringvorgang. Dann haben wir natürlich Strahlungsprobleme in solchen Umgebungen. Wir haben andere Tiefen in dem Fall. Also man vermutet tatsächlich, dass der Jupitermond Europa, dass der Ozean dort 100 Kilometer tief sein wird. Aber andererseits mit viel geringeren Drücken.
Das Modell, das mir Leif Christensen zeigt, ist überraschend klein. Etwa 3 Meter lang, 50 Zentimeter im Durchmesser, torpedoförmig und quietschgelb lackiert. Die NASA zeige schon Interesse daran. Bis Roboter wie dieser auf anderen Himmelskörpern zum Einsatz kommen, dauert es aber wohl noch Jahrzehnte. Erst dann wird sich zeigen, ob sie auch so wundervolle Bilder liefern wie die Roboter, die in den irdischen Meeren unterwegs sind.
Was mich sehr fasziniert hat mal, das war ein Projekt gehabt mit Kollegen vom Ifremer in Frankreich, wo man zum Beispiel so einen Black Smoker, einen schwarzen Raucher, den man am Ozeanboden finden kann, dass man den mal wirklich in 3D komplett rekonstruiert hat, in einer super hohen Qualität und dann sich in 3D angucken kann. Das sind schon so Wow-Momente, wo man dann denkt, das hätte man sonst gar nicht so haben können irgendwie.
Wow-Momente in der Unterwasserwelt über technische Möglichkeiten, die zu erleben, berichtete Nicolas Goltsch. Bei Mare Radio auf Bremen 2 geht es heute um Wunder aller Art. Und da kommen wir natürlich an einem erstaunlichen Bauwerk nicht vorbei, schon weil das so kolossal groß ist. Im Ranking der 7 Weltwunder stand der Koloss von Rhodos in der Antike sogar auf Platz 2, gleich hinter den hängenden Gärten von Semiramis zu Babylon. Die 7 Weltwunder hatte der griechische Schriftsteller Antipatros von Sidon im 2. nachchristlichen Jahrhundert für seinen Reiseführer aufgezählt, den er für den Mittelmeerraum und Vorderasien verfasst hatte. Ja, und der war sowas wie der antike Lonely Planet, in dem die Hotspots und Must-Sees aufgelistet waren. Und wie der Dichter Durst Grünbein die Statue des Helios in seiner Fantasie an sich vorüberziehen ließ, das hat er in seinem Gedichtband Der Koloss im Nebel beschrieben. Für uns liest Guido Gallmann.
Kurz vor der Hafeneinfahrt war's, dass sich aus dichtem Nebel uns ein Streifen Land entgegenschob. Der Rücken einer Sandbank oder der Rest von einer Mole aus antiker Zeit. Dann fuhren wir langsam ein in eine Schattenzone, halbe Sonnenfinsternis. Etwas Gewaltiges, gemessen an den Säulenschäften, schräg verankert, zog alle Blicke aufwärts. Dorthin, wo in großer Höhe, wie es schien, die Konstruktion zusammenstrebte als ein kolossales Schenkelpaar. Von oben ging ein himbeerfarbenes, schwaches Licht aus. Das pulsierte wie nie ein Leuchtturmfeuer. Sternenstrahl. Kein Pentagramm.
Mit dem Dichter Durst Grünbein sind wir bis kurz vor den Mandraki-Hafen von Rhodos gekommen. Aber ab hier ist Schluss mit der poetischen Stimmung. Unser Griechenland-Korrespondent Thomas Bormann nimmt uns nämlich jetzt etwas fester an die Hand und erzählt uns beim Einlaufen in den Hafen die Kolossgeschichte in Fakten. Aber wie soll es in diesem Fall anders sein, auch mit viel Soll, hätte und könnte.
Hier also soll der Koloss gestanden haben, breitbeinig über der Hafeneinfahrt der Ägäisinsel Rhodos. Schiffe, die im Hafen von Rhodos anlegen wollten, mussten zwischen den Beinen von Helios hindurchsegeln. Damals, vor mehr als 2300 Jahren, stritten die Nachfolger Alexanders des Großen um die Macht im Mittelmeerraum. Der Feldherr Dimitrios Poliokritis hatte schon Athen erobert und wollte nun die Insel Rhodos einnehmen, aber er scheiterte kläglich. Rhodos blieb frei. Die Bewohner der Insel waren sich sicher, der Sonnengott Helios habe ihnen bei der Verteidigung geholfen. Ihm zu Ehren errichteten sie die kolossale Statue. Sie ragte 30 bis 35 Meter hoch in den Himmel. Der aus Bronze gegossene Helios trug eine leichte Kampfuniform mit Helm. Entschlossen blickte er in die Ferne, um Feinde abzuwehren. So jedenfalls sieht die Statue im Hollywood-Film Koloss von Rhodos aus, gedreht im Jahr 1961. Auf den meisten anderen Darstellungen trägt Helios keinen Helm, sondern ein Strahlenkranz bedeckt sein lockiges Haar. Er ist nicht in eine Uniform gekleidet, sondern er zeigt nackt all seine Muskeln, eben wie die meisten antiken Statuen. In seiner ausgestreckten rechten Hand hält Helios eine Fackel in die Höhe, aus der ein hell leuchtendes Feuer den Schiffen den Weg nach Rhodos weist. Wie die Statue genau aussah, wissen wir allerdings nicht. Überliefert aber ist, dass der Koloss nur gut 66 Jahre lang auf Rhodos stand, dann erschütterte ein Erdbeben die Insel. Die riesige Helios-Statue stürzte in sich zusammen. Die Bewohner von Rhodos trauten sich damals nicht, den Koloss erneut zu errichten. Sie fürchteten den Zorn der Götter.
Die Trümmer blieben 900 Jahre lang liegen. Man bedenke, fast ein Jahrtausend lang,
sagte der Radio- und Fernsehjournalist Ernst von Kuhn im Jahr 1963. Er hatte sich damals auf Spurensuche nach Rhodos begeben, aber nichts war mehr übrig vom einstigen Koloss, dessen Trümmer von der Antike bis ins frühe Mittelalter als Schuttberg am Hafen von Rhodos ruhten.
Bis endlich im 7. Jahrhundert nach Christus arabische Schrotthändler diese Trümmer auf ihre Schiffe verluden und das Altmaterial auf dem Rücken von 900 Kamelen in die Wüste entführten.
So viele Kamele waren nötig, um die Überreste des Kolosses abzutransportieren. Es war wertvoller Schrott. Die Bronzeteile ließen sich im Orient gut verkaufen. Handwerker schmolzen die Reste ein und gossen daraus neue Münzen, Vasen oder Skulpturen. So verschwand der Koloss von Rhodos für immer. Aber, so merkte Ernst von Kuhn schon 1963 an,
andererseits gehört es zu den immer wiederkehrenden Meldungen in der Weltpresse, dass der Präfekt des Dodekanes Plänen gewogen sein soll, den Koloss von Rhodos an Ort und Stelle wieder aufzurichten. Nicht mehr in Bronze, in Aluminium jetzt über einem Stahlskelett. Ich habe ehrlich gesagt auf Rhodos niemanden gefunden, der sich zu dieser Idee bekannt hätte. Der Koloss wäre eigentlich nur aus der Fantasie heraus nachzubauen. Man weiß nicht, wie er ausgesehen hat.
Melina Mercouri, die große griechische Sängerin und Schauspielerin, fühlte sich ihrer Heimat und den antiken Traditionen verbunden. Als sie in den 80er Jahren Kultusministerin Griechenlands war, machte der Koloss von Rhodos noch einmal dicke Schlagzeilen.
Die Faust des Helios wurde auf dem Grund des Hafens von Rhodos gefunden,
meldeten Zeitungen im Jahr 1987 begeistert und spekulierten, womöglich sei das jene Faust, die zu antiken Zeiten die leuchtende Fackel in den Ägäishimmel streckte. Archäologen eilten nach Rhodos und tauchten im Hafen zur vermeintlichen Helios-Faust hinunter. Doch schnell dämpften sie die Begeisterung. Mitnichten war da ein Teil der antiken Bronzestatue entdeckt worden. Auf dem Grund des Hafens von Rhodos lag lediglich ein Felsen, den offenbar ein Bagger mit seiner Schaufel angekratzt hatte. Oberflächlich sah dieser Fels nun tatsächlich aus wie eine geballte Faust. Es war aber eben doch nur ein angekratzter Felsen. Im Sommer 2008 sorgte der Bürgermeister von Rhodos noch einmal für Wirbel mit der Ankündigung, er werde den Koloss wieder errichten und zwar noch größer als in der Antike. Allerdings plante er weder einen Neubau aus Bronze noch aus Aluminium, nein, mit Laserstrahlen wollte er ein riesiges Hologramm von Helios in den nächtlichen Himmel über Rhodos zeichnen. Aber auch dieser Plan blieb unvollendet. Keiner weiß, wie der Koloss von Rhodos wirklich aussah. Keiner weiß, ob die Statue wirklich breitbeinig über der Hafeneinfahrt thronte oder doch nur vom Ufer aus den Hafen überblickte. Doch gerade diese Ungewissheit lockt nach wie vor Scharen von Touristen nach Rhodos, die sich dort in den Hafen stellen und ihre Fantasie anstrengen. Wo könnte der riesige Helios gestanden haben und vor allem, wie mag er ausgesehen haben?
Na, und dieses Ratespiel kann ja, Stand heute im Sommer, dann auch wieder gespielt werden, denn dann kann man wieder dorthin reisen. Thomas Bormann über den Koloss von Rhodos. Wer zur See fährt, der kann ein paar schwimmfähige Schutzengel mit Rettungswesten, Extraausstattung ganz gut brauchen. Und nach den Erlebnissen einer Bremer Segelcrew zu urteilen, haben die geflügelten seefesten Kameraden bei ihr sogar Sonderschichten gefahren. Yachteigner Peter Flügge war mit seiner Monsun zu einer Regatta im Atlantik gestartet. Mit dabei seine Familie und ein Freund. Dann kam Sturm auf. Die Wellen schlugen bis zu 6 Metern hoch und ein paar Seemeilen südlich von Neufundland. Da gab es dann plötzlich einen lauten Knall.
Und dann haben wir an der Backbordseite ein Loch gesehen, als wenn da irgendein spitzer Gegenstand von außen nach innen sich gebohrt hat.
Ich glaube, mein Bruder oder meine Schwägerin kamen durch die Luke und sagten, wir sollten sofort abfallen und wir hätten Wassereinbruch.
Ich habe dann weitere Bodenbretter hochgenommen und habe dann gesehen, dass nicht nur das Loch unser Problem war, sondern dass die Planken sich geöffnet hatten. Die Mittelkabine ist ungefähr 2,5 Meter lang und über die gesamte Länge habe ich das Wasser einspritzen sehen. Durch die Planken.
Dann hat Jane von vorne gerufen, Peter, Mayday, sag Mayday, wir schaffen es nicht.
Die Monsun, die hatte also wirklich schwer einen mitgekriegt. Und ob die Ursache für das Leck dann tatsächlich ein herumtreibender Container war oder ein Baumstamm, das war nicht zu klären, war auch nicht mehr wichtig, denn die Yacht sank. Es blieb ja nur noch eine Möglichkeit, dann runter vom Boot.
Ja, und dann kam die Nachricht von meinem Bruder an Bürger und mich, die Rettungsinsel klar zu machen. Das glaubt man gar nicht, wie schwer so eine Rettungsinsel ist, wenn man die über Bord werfen möchte. Dann ist leider die Rettungsinsel über Kopf aufgegangen. Es war dann nochmal sehr dramatisch, weil die sofort vollgelaufen ist mit Wasser.
Und wir hätten die Insel fast verloren. Es war bloß eine dünne, glitschige Plastikleine, mit der die Rettungsinsel am Schiff fest war. Und da ist der Knoten durchgerutscht und wir haben es relativ spät gemerkt. Da waren die Insel schon ein paar Meter weg. Und haben uns dann zu viert an diese Leine gehängt und die glitt uns durch die Finger, weil die so dünn und glitschig war und wir auch schon so kalt und nass waren. Und im letzten Moment, also es war, keine Ahnung, ein halber Meter noch über von der Leine, haben wir es dann geschafft, haben uns mit allen Kräften da dran gehängt und haben diese Insel dann halten können. Sie wäre fast weg gewesen, die Insel.
Die Besatzung kämpfte um ihr Überleben, aber wer ein echter Skipper ist, der schaut natürlich trotzdem nochmal nach seinem Schiff.
Und dann habe ich gesehen, wie dann ungefähr nach einer Minute dann das Schiff gesunken ist. Also es war schrecklich. Mit dem Heck voran, dann ging der Besanmast unter und das Heck ging unter und guckte da der Bug halb raus noch. Das halbe Schiff guckte noch aus dem Wasser raus und sackte dann auf einmal weg. Und da kann man die Tränen nicht zurückhalten. Das ist schwer. Das ist echt schwer.
Unvorstellbare 4 Stunden lang haben die Segler dann in der Rettungsinsel ausgeharrt. Sie wurden sogar seekrank, versuchten verzweifelt Funkkontakt zu bekommen. Und dann hatten sie Glück. Der Frachter Independent Action, der war zwar 40 Seemeilen entfernt, aber er kam endlich zu Hilfe. Grund zur Freude, aber...
Es war allerdings auch ein Schreck, den zu sehen. Man freut sich einerseits, dass er da ist, aber dann sieht man den in dieser Gischt und in diesem Wetter auftauchen. Man sieht so einen Riesenteil und denkt, der mangelt einen gleich über. Die Wellen schlugen dann gegen die Breitseite des Schiffes, bestimmt so 6-7 Meter hoch. Und da habe ich dann gesagt, da kommen wir nie hoch. Das ist unmöglich. Das schaffen wir nicht.
Und da habe ich zu meinem Bruder gesagt, wir sind so weit gekommen, wir kommen überall rauf. Anschließend erzählte mir aber der Kapitän Krüger von dem Schiff 1 Meter mehr Welle und er hätte uns nicht mehr aufnehmen können.
Ja, da haben uns ein paar Schutzengel noch ordentlich Hilfe geleistet, glaube ich.
Ich sag's ja, Mechthild Müser hat die schiffbrüchige Besatzung der Monsun nach ihren Erlebnissen befragt. Man muss ja nicht gleich an Wunder glauben, an göttliche Fügungen oder Vorbestimmungen. Aber wenn man erfährt, aus welchen Gründen Menschen schon so in Seenot geraten und mit ihrem Leben davongekommen sind, obwohl eigentlich alles dagegen sprach, dann ist das mit der reinen Ratio fast nicht mehr zu erklären. Der Segler Thomas Käsbohrer weiß, wovon die Rede ist, denn der Autor mehrerer Bücher und des Blogs Mare Piu hat mit vielen Menschen über ihre Seenotsituationen gesprochen. Und aus deren Geschichten ist ein neues Buch geworden. Das trägt den Titel In Seenot. Schönen guten Tag nach Oberbayern, Herr Käsbohrer.
Hallo, nach Bremen.
War es eigentlich leicht, die Betroffenen dazu zu bringen, nochmal von ihren Erlebnissen zu erzählen? Oder fiel es ihnen schwer, weil das ja sicher jedes Mal auch wieder viel aufgewühlt hat?
Ein Psychologe, den ich auch interviewt habe, sagte mal ganz treffend, alles, worüber wir sprechen können an schlimmen Erlebnissen, hat seinen Ort in unserem Leben gefunden und das ist okay.
Wenn man das aus der Sicht der Seenotretter betrachtet, denn mit denen haben Sie ja auch gesprochen, und ich fand es bezeichnend, dass das Buch auch mit der Geschichte eines Seenotretters beginnt. In der Regel reden Seenotretter doch aber gar nicht so gern darüber, wie sie Hilfe geleistet haben, oder haben Sie das anders erlebt?
Also eigentlich habe ich das gar nicht anders erlebt, wenn man mal so die norddeutsche Zurückhaltung mit in Betracht zieht. Dass da eigentlich, ja, ich habe da jemand rausgeholt und da mache ich jetzt nicht viele Worte drüber. Aber sonst war das eigentlich schon ganz aufschlussreich, vor allem wenn die Seenotretter merkten, man interessiert sich wirklich für Hintergründe und stellt also detaillierte Fragen, dann wird es schon ganz gut, was da kommt.
Was ist Ihnen da hängen geblieben? Was ist eine besonders eindrucksvolle Geschichte aus Sicht eines Seenotretters, der ja immer auch sein Leben riskiert, im schlimmsten Falle deswegen, weil ein Segler oder jemand, der auf dem Meer unterwegs ist, sehr unvorsichtig gewesen ist?
Ja, es ist manchmal gar nicht so sehr die Unvorsichtigkeit. Manchmal ist es auch die spezielle Situation, die sich einem Seenotretter eingeprägt hat, beispielsweise einem Seenotretter in der Ostsee. Es war sein erster Einsatz überhaupt auf einem Seenotrettungsboot und der hatte auf einem Katamaran einen Vater mit seinen beiden Söhnen eigentlich gegen alle Wahrscheinlichkeit eine Nacht lang in der Kälte ausgeharrt und überlebt. Und das hat sich dem Seenotretter sehr, sehr eingeprägt.
Da sind wir ja wirklich bei dem Wunder. Als solches betrachtet man das oft, wenn jemand dann doch gerettet ist, wo man am Anfang dachte, das ist eigentlich unmöglich.
Ja, also für mich waren das auch die faszinierendsten Geschichten, wo man sagt, also mit aller Erfahrung, die man sich erworben hat, und erfahrene Segler haben ja wirklich viel Erfahrung im Gepäck, aber trotz aller Erfahrung in der Situation hätte man einfach nicht mehr weitergewusst, weil es einfach schwierig war. Zum Beispiel hatte ich eine Geschichte, es ist meine Schlussgeschichte, wo ein Regattasegler, ein prominenter Regattasegler auf einer Einhandregatta über den Atlantik mit seinem 6-Meter-Boot gesegelt ist und 50 Seemeilen vor der brasilianischen Küste mitten im Atlantik über Bord geht. Und er sieht dann sein Boot davon segeln und versucht nur hinterher zu kraulen und das Boot zu erwischen, aber nach einer Minute kapiert er, das schafft er nicht. Und er kann nur kurz ins Ruder fassen und dann zieht das Boot aber weg. Er sieht also in der Abenddämmerung das Toplicht seines Boots am Horizont verschwinden und eigentlich wusste er dann, jetzt ist es aus. Er hat also erzählt, dass er noch überlegt hat, was habe ich jetzt, um mich möglichst schnell um die Ecke zu bringen und meinem Leben ein Ende zu setzen, weil 60 Kilometer schwimmen oder 70 Kilometer schwimmen ist nicht drin im Atlantik, das schafft man einfach nicht. Und dann ist es gegen alle Wahrscheinlichkeit, erscheint es einem dann wirklich wie ein Wunder, wenn derjenige gerettet wird.
Wie kam es denn dann zur Rettung?
Der Segler war über Bord gegangen bei dem Versuch, einem anderen Segler ein Lebensmittelpaket zu übergeben, weil der keine Vorräte mehr hatte nach 10 Tagen. Der hatte also nur 3 Tage zu segeln und ist selber bei dem Versuch, eben das Lebensmittelpaket zu übergeben, ins Wasser gefallen, in der Abenddämmerung. Und dieses Boot segelte dann dem anderen Segler hinterher. Das ging so über eine geraume Zeit bis in die anbrechende Nacht rein. Und dann hat dieser andere Segler, aber ein Spanier, bemerkt, dass dieses Boot komische Manöver hinter ihm macht und ist dann zurückgesegelt und hat dann gemerkt, dass das Boot leer war und ist den ganzen Weg in der Dunkelheit wieder zurückgesegelt. Die beiden haben also eine Dreiviertelstunde verbracht, um sich in der Dunkelheit im Wasser und in den Wellen zu finden. Der Segler auf seinem Boot hat also die Rufe des anderen im Wasser gehört, konnte ihn nicht lokalisieren und ist dann irgendwann durch Zufall so nahe an ihn rangekommen, dass sich der im Wasser liegende an der Reling festhalten und laut brüllen konnte. Es hat aber sehr, sehr lang gedauert.
Panik, sagt einer ihrer Interviewten, senke das Überlebensrisiko um 90%. Wie man ruhig bleiben kann, wenn das Schiff mitten im Atlantik gekentert ist oder eben davon schwimmt und keine Rettung in Sicht, das ist natürlich nicht so leicht. Haben Sie denn den Eindruck gewonnen, dass die Erfahrung, in Seenot geraten zu sein, das Verhältnis der Segler zum Meer, vielleicht auch sogar zum Leben, verändert hat?
Zum Leben vielleicht ja, weil diese Menschen, also gerade Profisegler, die viele gefährliche Situationen erlebt haben, Seenotsituationen ganz anders erleben und viel routinierter damit umgehen. Also ich gebe ein Beispiel, wenn jemand mal der Mast bricht auf dem Meer oder auf einem See, dann ist das ein fürchterliches Ereignis, wenn das einem das erste Mal passiert. Wenn einem das schon fünfmal passiert ist, dann sagt man, naja, ich weiß jetzt, was ich zu tun habe und wie ich das mache und man bleibt da ganz ruhig und weiß eigentlich, wie man damit umgeht. Das Leben am Extrem prägt gerade die Leute, die es exzessiv und von Berufswegen leben, prägt einen schon ganz gut. Wenn man da als Freizeitsegler einfach in eine schwierige Situation kommt und dann rausgeht und plötzlich so ein Erlebnis wie ein Mastbruch erlebt, dann denkt man, wow, jetzt ist aber alles vorbei. Mhm. Aber das Wichtigste, die wichtigste Regel ist vielleicht, dass man sich selber gut kennt. Der Psychologe Bernhard Streicher hat das auch sehr schön klar gemacht, wie wir in Krisensituationen reagieren. Die einen werden kopflos und die anderen verfallen in blinden Aktionismus. Das hängt mit unserer Vergangenheit zusammen, dass die einen eben vor dem großen bösen Raubtier wegrennen konnten und die anderen versuchten, sich totzustellen, damit das böse Raubtier uns nicht entdeckt. Aber im Grunde genommen reagieren Menschen auf diese beiden Arten. Und wenn man weiß, zu welcher Gruppe man gehört und wie man reagiert, dann kann einem das helfen, in der Situation selber in eine Handlungsfähigkeit zu kommen und handlungsfähig zu bleiben.
Ja, und
das ist das Entscheidende.
Und im besten Sinne kommen dann gerade die Seenotretter, wenn man vielleicht noch so ein bisschen einen klaren Kopf hat, wenn wir nochmal von deren Seite die Sache betrachten. Und man muss es einfach auch vielleicht nochmal betonen, deren Arbeit kann man ja nicht genug hervorheben. Und 10% vom Verkauf ihres Buches geht ja auch an die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger.
Ja.
Von den Rettern, mit denen Sie gesprochen haben. Haben Sie da das Gefühl gehabt, dass die Rettungsaktion immer nüchtern meistern oder schicken die manchmal auch ein Gebet Richtung Neptun oder Himmel oder wohin auch immer?
Da kommt ganz sicher ein Gebet an Neptun oder an den Himmel, aber solange die Dinge gut ausgehen und niemand zu Schaden kommt, ist das alles gut. Also wenn jemand wirklich verunglückt und man hat da irgendwie eine Verantwortung auf sich geladen oder ein großes Thema für sein Leben auf sich gepackt. Das geht dann an die Substanz und das beschäftigt die Menschen auch über Jahrzehnte hinweg.
Wundersame Rettungen auf dem Meer aus eigentlich aussichtslosen Situationen und wie solche Erfahrungen Segler und Seenotretter verändern. Das ist das Thema des neuen Buchs von Thomas Kästbohrer. In Seenot ist im Millemari Verlag erschienen und 10% des Verkaufspreises gehen dann an die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger. Herr Kästbohrer, herzlichen Dank für diesen Einblick in die Seenotrettung. Danke für das Gespräch.
Sehr, sehr gerne.
Schiffbruch auf offener See hat die Lyrikerin Mascha Kaleko zwar nicht selbst erlebt, aber ja, im übertragenen Sinne literarisch war sie in Not geraten, als ihre Texte von den Nationalsozialisten verboten wurden. Und sie schrieb viel über die Ängste und Sorgen der Großstadtmenschen in Berlin der 20er Jahre. Und da haben sich viele auch wahrscheinlich wie Ertrinkende gefühlt und sich auch an Gedichte von Mascha Kaleko geklammert wie an Rettungsinseln. Eigentlich ist Kaleko ja berühmt für ihre Ironie und ihren Sprachwitz, aber sie konnte auch immer sehr tiefgründig sein. Thomas Mann nannte ihre ernsten Töne aufgeräumte Melancholie und davon getragen ist auch ihr Gedicht Die frühen Jahre. Für uns gelesen von der Bremer Schauspielerin Ulrike Knospe.
Ausgesetzt in einer Barke von Nacht trieb ich und trieb an ein Ufer. An Wolken lehnte ich gegen den Regen. An Sandhügel gegen den wütenden Wind. Auf nichts war Verlass, nur auf Wunder. Ich aß die grünenden Früchte der Sehnsucht, trank von dem Wasser, das Dürsten macht. Ein Fremdling, stumm vor unerschlossenen Zonen, fror ich mich durch die finsteren Jahre. Zur Heimat erkor ich mir die Liebe.
Ulrike Knospe hat Mascha Kalekos Gedicht Die frühen Jahre gelesen. Mascha Kaleko würde übrigens heute am 7. Juni 113 Jahre alt geboren, wurde sie in Galizien. Gestorben ist sie da 1975 in Zürich. Und viele ihrer Gedichte wurden ja erst posthum herausgegeben, zum Beispiel in dem Buch Sei klug und halte dich an Wunder. Da sind wir dann ganz bei ihr, denn Mare Radio widmet sich ja heute dem Wunderlichen und dem Meer. Wissenschaft ist auch wichtig, finde ich. Aber gäbe es Musik, Kunst und Literatur, wenn wir immer nur das zum Maßstab erheben, was wir uns erklären können, was wir auf den Wahrheitsgehalt hin überprüfen und für faktisch richtig halten? Was wäre denn unsere Welt ohne Märchen und Fantastereien? Trotzdem ist es natürlich gut, ab und zu hinterfragen, was eigentlich hinter einer Legende stecken könnte, vor allem wenn sie längst zur alternativlosen Wirklichkeit erklärt wurde. Angebracht ist das zum Beispiel im Fall des biblisch überlieferten Auszugs der Israeliten. Wissenschaftler fragen sich schon lange, wie es gewesen sein könnte, als sich die Wasser des Roten Meeres angeblich teilten, die Israeliten trockenen Fußes ans andere Ufer gelangten und das sie verfolgende ägyptische Heer dann in den Fluten unterging. Stefan Pulz ist diesem Mythos mal nachgegangen und beginnt mit dem passenden amerikanischen Songklassiker.
Mit den Fragen fängt es gleich ganz am Anfang an. Gab es überhaupt versklavte Juden in Ägypten? Sind sie von dort fortgezogen? Gab es Moses? Genau weiß man das alles nicht. Es ist ja auch über 3000 Jahre her. Zwangsarbeiter gab es aber ziemlich sicher im ägyptischen Neuen Reich für die Bauprojekte des jeweiligen Pharao. Und dass die hin und wieder geflohen sind, ist auch recht wahrscheinlich. Aber auf welchem Weg?
Der Herr führte das Volk durch die Wüste zum Schilfmeer. Und Israel zog wohlgeordnet aus Ägyptenland.
So steht es in der Lutherbibel in der Überarbeitung von 1984. Also zum Roten Meer ist Moses offenbar nicht gezogen, ist doch schon im hebräischen Original von Yamsuf die Rede, was meist als Schilfmeer übersetzt wird. Bei den Übersetzungen ins Griechische wurde dann wohl das Rote Meer daraus. Aber auch fürs Schilfmeer gibt es mehrere Möglichkeiten. Manche Archäologen vermuten, dass die verfolgten Juden weit nördlich gezogen sind, eine Lagune am Mittelmeer, im weitläufigen Delta des Nils, zum Beispiel der Sirbonische See, der heutzutage Bardawilsee heißt.
Auf diesen Ort hier beruft sich die Überlieferung. Deshalb ist der Fixpunkt jeder Diskussion über den Auszug aus Ägypten. Und deshalb identifiziert man diese Lagune als Schilfmeer.
So sah es jedenfalls der israelische Archäologe Eliezer Oren, der 10 Jahre in diesem Gebiet gearbeitet hat. Allerdings verlief hier der Festungsgürtel des ägyptischen Reiches. An der Festung Sile hätten Moses Leute vorbeigemusst. Ägyptische Archäologen wie Abdel Maksud gehen davon aus, die Reste dieser Befestigungsanlage gefunden zu haben.
Die Festung blockierte den Eingang zum Nildelta und versperrte für Eroberer den Weg nach Ägypten hinein.
Und auch den Weg aus Ägypten heraus. Laut Bibel sollen Moses 600.000 Männer gefolgt sein. Frauen und Kinder müsste man noch dazu rechnen. Das ist sicherlich gewaltig übertrieben. Aber auch eine viel kleinere Gruppe von einigen hundert hätte kaum unbemerkt an den Wachposten vorbeikommen können. Eine andere These, die Südroute, am Nordende des Golfes von Suez entlang. Hier gab es vor dem Bau des Suezkanals ausgedehnte Wasserflächen. Bei starkem Nordostwind und Ebbe hätte man möglicherweise passieren können. Dass allerdings das zurückkehrende Wasser auch bei drehendem Wind die ägyptischen Verfolger verschlungen haben soll, ist kaum vorstellbar. Etwas wahrscheinlicher ist These 3. Die Israeliten sind nicht durch ein Meer, sondern durch die Furten des Balachsees gezogen, die schon im Altertum als Schleichwege nach Ägypten bekannt waren.
Dieser See war so groß, dass man ihn als Binnenmeer ansprechen konnte. Und zweifellos spielte er für den illegalen Grenzverkehr im Altertum eine besondere Rolle. Dieses Gebiet ist schwer zu kontrollieren und man kann sich vorstellen, dass Beduinen, die aus dem Sinai nach Ägypten einreisen wollten und dabei die Grenzkontrollen, die sehr strikte waren, zumindest in der Zeit des Mittleren Reichs, in der Zeit des Neuen Reiches. Wenn sie diese Grenzkontrollen vermeiden wollten, dann kann man sich vorstellen, dass sie immer wieder durch diese Furten des Ballachsees durchwarteten,
sagt der Archäologieprofessor Manfred Biertag, der Grabungen in dieser Region leitete. Sumpfig soll es hier früher gewesen sein und voller Schilf. Dass ortsunkundige ägyptische Soldaten stecken geblieben sind, ist durchaus denkbar. Aber so, wie es im Alten Testament steht:
Und das Wasser kam wieder und bedeckte Wagen und Männer, das ganze Heer des Pharao, das ihnen nachgefolgt war, so dass nicht einer von ihnen übrig blieb.
So kann es eigentlich auch hier nicht gewesen sein, außer natürlich durch ein Wunder.
George Goodman ist hier der Interpret des Spiritual Classicers, der seinen Weg sogar bis in die Mundorgel geschafft hat, ins Gesangbuch für lange Lagerfeuerabende und Kirchenfreizeiten. Den Weg der Israeliten aus Ägypten hat Stefan Pulz für unsere Mare-Radio-Ausgabe zum Thema Wunder beleuchtet. Zeit für unser Mare-Rätsel. Und wir beginnen erstmal mit der Auflösung der Mai-Frage. Da ging es bei uns nämlich um das Thema Salz. Und unsere Frage lautete ja, welche deutsche Insel ist vor 265 Millionen Jahren durch den Druck von Salzmassen entstanden? Die richtige Antwort war Helgoland. Und unter den vielen richtigen Einsendungen haben wir unseren Gewinner per Los ermittelt. Der Bildband Salz aus dem Mare Verlag und ein Jahresabo der Zeitschrift Mare gehen passenderweise nach Lübeck an Marco Lühmann. Herzlichen Glückwunsch. Heute geht es ja bei uns um Wunder und entsprechend wollen wir nochmal auf die 7 Weltwunder zurückkommen, um die es zu Beginn der Sendung ja auch schon ging. Da haben wir die Geschichte des Koloss von Rhodos kennengelernt und nun geht es um ein erstaunliches Schifffahrtszeichen, das der Positionsbestimmung und Fahrwassermarkierung diente. Höher wurde wohl nie eins dieser Bauwerke errichtet. Unsere Frage: Um welches gewaltiges maritime Weltwunder handelt es sich? Fun Fact am Rande: Es wurde als allerletztes Bauwerk in die Weltwunderliste aufgenommen, als Ersatz nämlich für die schon in der Antike zerfallene Stadtmauer von Babylon. Schreiben Sie bitte Ihre Lösung an mare-radio@radiobremen, mare-radio@radiobremen.de oder eine Postkarte an Radio Bremen, Mare Radio Postfach Bremen. Bitte Ihre Adresse nicht vergessen. Einsendeschluss ist diesmal der 30. Juni. Viel Glück und zu gewinnen gibt es ein Jahr lang die Zeitschrift Mare und ein wundervolles Buchpaket aus dem Mare Verlag. Wir waren ja eben noch mal bei den 7 Weltwundern und da hätten Sie mal unseren Kapitän Koch lachen hören sollen. Koloss von Rhodos, hängende Gärten von Semiramis, Pyramiden von Gizeh, da fehle doch was auf dieser Liste und so weiter. Hahaha, Hans Helge Ott alias Captain Cook, der zeigt uns nun, was sein erklärtes Weltwunder Nummer 1 ist. Er soll es, wie wir aus für gewöhnlich gut unterrichteten Kreisen erfahren haben, ja in seinem Küchentempel auf dem Altar gleich neben seiner Wunderbar zubereiten.
Es stimmt schon, Wunder gibt es immer wieder. Zum Beispiel im Heringssalat und an tausend anderen Stellen. Ich rede natürlich von dieser wunderbar cremigen Soße, die einst auf den Balearen erfunden und nach der Hauptstadt Menorcas benannt worden sein soll, die ja bekanntlich Mauern heißt. Na klar, die Mayonnaise. Sie hatten sich jetzt unter dem Wunder was anderes vorgestellt? Ja, dann sagen Sie doch mal, wo Ihnen noch so etwas vorgekommen ist. Sie fügen Flüssigkeiten zusammen, rühren sie ordentlich durch und plötzlich beginnt das Ganze fester zu werden. Und wenn Sie es noch etwas fester wollen, dann geben Sie einfach ein bisschen mehr Flüssigkeit dazu. Also, die Sache ist für mich chemisch viel zu kompliziert. Ich weiß nur, dass man da aus Öl und etwas Wässrigem eine Emulsion macht und das Eigelb als Emulgator wirkt, der das ermöglicht. Und das Wässrige kann eine Winzigkeit Wasser sein oder auch Essig, Zitronensaft oder ein Klacks Senf. Dann sollen sich, wie man hört, Moleküle zu langen Ketten verbinden, die die Angelegenheit schön cremig und immer fester machen. Aber besonders wunderbar ist doch, was Sie mit der Soße alles machen können. Geben Sie zum Beispiel einfach ein paar Kräuter dazu, besonders Estragon, ein paar gehackte Kapern, kleine Stückchen saure Gurke, wenn Sie mögen, Sardelle und Senf. Und Sie haben eine Remoulade, die die gekaufte alt aussehen lässt.
Wow!
Mit den traditionellen 7 Kräutern machen Sie eine Frankfurter grüne Soße daraus. Das ist aber nur eins der rund 4000 Rezepte für grüne Soße. Eine ordentliche Portion gepresster Knoblauch und etwas Chili machen eine Aioli daraus, mit der Sie eine Gemüseplatte verzaubern können. Und legen Sie doch mal eine Scheibe Röstbrot auf eine Fischsuppe, geben Sie etwas von der Aioli darauf und lassen das dann langsam ineinander laufen. Das haben Sie nicht zum letzten Mal gemacht, versprochen. Oder ganz raffiniert. Bestreichen Sie ein Brathuhn rundherum dick mit Mayonnaise oder Aioli, bevor Sie es in den Ofen tun. Da werden Sie sich aber wundern. Sehen Sie? Schon wieder.
Du denkst an die Zeit, ja?
Kann ich den Rest der Sendezeit auch noch haben? Das wäre nett. Danke. Eine Mayonnaise mit Muskat gewürzt ist ein sensationeller Dip für gekochte kalte Riesengarnelen. Etwas Baguette dazu und Sie lernen fliegen. Oder mit ein bisschen Zitronenschalenabrieb und dann fürs Mörrebröt, zum Beispiel mit gekochtem Schinken und Röstzwiebeln. Ja, oder auch mit etwas Meerrettich und gehackten Kapern zu geräuchertem Fisch. Wahnsinn! Jetzt noch nicht Musik, bitte. Ich brauche noch ein bisschen. Tun Sie etwas Zitronensaft dran und rühren Sie geschlagene Sahne ein. Dann haben Sie eine Sauce Chantilly. Man kann sie auch mit Kalbshirn verrühren, wirklich. Das ist dann eine Sauce Italienne. Oder einfach als Dip zum Aperitif. Und Kartoffelsalat, natürlich, hätte ich beinahe vergessen. Eiersalat, russischer Salat.
Ja, das müssen wir erklären. Hans-Helge Ott ist als Kind in einen großen Topf mit Mayonnaise gefallen. Da wird man dann wohl wunderlich. Captain Cooks Kolumne finden Sie wie immer auch online bei uns auf bremen2.de und dann weiter zu Mare Radio. Die Filmemacherin und Schriftstellerin Doris Dörrie, die bewegt sich gerne mal plan- und ziellos durch fremde Gegenden. Ihre Bereitschaft, sich in ihnen dann auch zu verlieren, wird oft durch besondere Begegnungen belohnt, die für sie dann Stoff für ihre Geschichten werden. Einmal war sie auf den Galapagos-Inseln, einfach um zu erfahren, wie es da so ist. Und hier fuhr sie dann mit den Fischern zum Haifang raus. Daran erinnert sie sich in ihrem sehr persönlichen Buch Leben, Schreiben, Atmen. Was dann passierte, ist kaum zu glauben. Die Geschichte beginnt und endet in der Stadt ihrer Kindheit in Hannover. Und als wäre der Turn mit den Haifängern nicht schon aufregend genug gewesen, plötzlich kam, ja, aber das soll sie doch lieber selbst erzählen.
Meine Eltern gehen nach dem Theaterbesuch in ein chinesisches Restaurant. Die Eltern sind beim Chinesen. Das klingt geheimnisvoll und großartig, als wären sie schnell mal bis nach China gefahren. Sie essen Haifischflossensuppe, die es später auch in Konservenbüchsen gibt. Nachts macht sich mein Vater ab und an eine Büchse Haifischflossensuppe auf. Fahre ich später wegen dieser Suppe auf einem Haifischfangboot bis zu den Galapagos-Inseln? Das Boot ist winzig und das Meer wild. Ich kenne ein solches Meer nicht und ich habe in jeder Minute Angst. Die gefangenen Haie werden lebend an der Schwanzflosse aufgehängt, damit sie so ersticken. Der Kapitän und sein Helfer braten jeden Tag Fisch und Bananen. Etwas anderes gibt es nicht. Ich liege in einer sehr schmalen Koje und weine still vor mich hin. Alles ist fremd. Selbst der Mond liegt auf dem Rücken am Himmel. Eines Tages scheucht mich der Kapitän aus der Koje und ruft aufgeregt, ich solle mich sofort anseilen. Ich sehe Panik in seinem Blick. Er schlingt mir an Deck ein dickes Seil um den Bauch und im nächsten Moment steigt aus dem Wasser, gleich neben dem Boot, ein schwarzer Berg empor. Ungläubig lege ich den Kopf in den Nacken und sehe dem Berg zu, wie er wächst und wächst, bis ich endlich verstehe. Es ist ein Wal. Ein Pottwal, der Wal meiner Kindheit, den ich tot und ausgestopft auf einem LKW auf dem Marktplatz von Hannover bestaunt habe, über den ich Monate nicht hinwegkam, der mich nachts wach hielt. Aber das ist eine andere Geschichte.
Doris Dörries Begegnung mit einem echten Pottwal nachzulesen in ihrem Buch Leben, Schreiben, Atmen. Der Journalist und Biologe Lothar Frenz, der hat sich intensiv mit der Kryptozoologie beschäftigt. Das ist ein Zweig der Wissenschaft, der sich mit kryptischen Seeungeheuern wie zum Beispiel dem von Loch Ness beschäftigt. Und unter anderem hat er das getan für sein Buch Riesenkraken und Tigerwölfe. Und da ist Lothar Frenz auch selbst phänomenalen Fabelwesen gefolgt. Und daher ist er unser Mann, wenn es um sie und anderes wundersames Gedöns geht. Ich habe ihn zunächst gefragt, ob seiner Erfahrung nach Kryptozoologen nun ernstzunehmende Wissenschaftler sind oder handelt es sich da nicht doch eher um Spinner?
Also erstmal, es ist jetzt ja kein wirklich klassischer Beruf, den man erlernen kann. Und das Schöne an der Kryptozoologie ist, es ist ein Bereich der Grauzone. Das heißt, es gibt die Leute, die sind gaga und suchen das Ungeheuer von Loch Ness. Und es gibt aber natürlich ernstzunehmende Wissenschaftler, die wirklich ausziehen in die Tiefsee oder in die letzten Urwälder, um dort noch neue unbekannte Kreaturen zu finden.
Und man kann die, glaube ich, so definieren, dass man sagt, es gibt wirklich auch Hinweise auf Tiere, die sie dann suchen. Und sie selber haben ja mal so eine Expedition mitgemacht, waren auf der Suche nach einem Tier und das Ganze ist auch gut ausgegangen. Und sie haben was gefunden, was für ein Tier?
Wir haben das größte Schwein Südamerikas gefunden, das Riesenpecari. Und es war eine wirklich kryptozoologische Herangehensweise. Also Kryptozoologen gehen oft Augenzeugenberichten nach. Und die ganzen Leute vor Ort, die hatten schon immer von diesem Riesennabelschwein erzählt. Wir waren mit einem holländischen Wissenschaftler van Roosmalen unterwegs. Der hatte auch schon mal Fälle von denen. Und wir sind dann ausgezogen mit einem Filmteam, waren insgesamt 3 Monate in Amazonien unterwegs und haben dann auch letztlich diese Riesenpecaris gefilmt an einer Sohle und haben festgestellt, dass das, was die Leute vor Ort uns erzählt haben, wie dieses Tier aussieht und es sich von anderen unterscheidet, dass das auch stimmte. Und das ist diese kryptozoologische Herangehensweise, Geschichten oder auch Mythen und Legenden ernst zu nehmen und dann zu schauen, was steckt denn dahinter.
Und da ist ein schönes Beispiel aus der Unterwasserwelt, Architeutes, der Riesenkalmar. Der galt auch lange als Fabelwesen, war auf jeden Fall unauffindbar. Und nun haben ihn Forscher 2012 in 900 Meter Tiefe vor die Kamera bekommen. Inwiefern bereichert denn seine Existenz unser Wissen wiederum? Was erzählt uns der Fund über das Leben der Tiefsee?
Also es sagt natürlich aus, dass es dort unten noch ganz unglaubliche Dinge gibt, von denen wir noch gar nicht ahnen, was dort alles sein kann. Der Riesenkalmar, ich sage immer, der ist ja vom Monster zur Realität geworden. Also der wurde ja schon von Plinius dem Älteren zum ersten Mal erwähnt. Und dann so Stückchen für Stückchen hat man mitbekommen, dass es ihn wirklich gibt. Und wenn es dort unten so große Tiere gibt, die man jetzt zum ersten Mal gefilmt hat, dann gibt es da noch ganz andere Sachen, die wir uns noch gar nicht vorstellen.
Also dieser Fundkalmar, der soll so um die 8 Meter lang gewesen sein. Es fehlten ihm, glaube ich, 2 Tentakel. Deswegen kam er nicht ganz auf die Länge. Aber er hatte immerhin auch 10 lange Tentakel. Nur die ganzen Abbildungen, Sie haben es eben angedeutet, also aus den Jahrhunderten der Seefahrt, wo immer mal wieder diese Riesenkalmare als Monster, als Seeungeheuer dargestellt worden sind, die ganze Schiffe in die Tiefe gezogen haben. Ganz so groß war er dann eben noch nicht. War es also eben noch nicht der Riese, auf den man gehofft hatte? Lebt der da unten vielleicht dann doch noch?
Das kann man jetzt so nicht sagen. Ich glaube schon, dass der schon ziemlich groß ist. Ob es dann noch größere Wesen gibt, das mag natürlich sein. Aber natürlich neigt man dann oder neigen auch gerade Seefahrer dann gerne zu Übertreibungen. Man weiß ja, jeder will gerne den größten und den längsten haben. Und das war auch bei diesem Riesenkalmar so. Als die ersten gefunden wurden, hat man ja die Tentakeln extra in die Länge gezogen, diesen elastisch wie Bungee-Seile, so heißt es, damit man noch einen größeren hat und damit angeben kann. Also das gehört natürlich immer dazu, das ist menschlich.
Was sind denn nun eigentlich die großen Erzählungen und Mythen der Gegenwart? Welchem Wesen ist man denn jetzt auf der Spur, vor allem unter Wasser?
Also unter Wasser gibt es ja immer wieder, ich glaube, man muss ja einfach nur ein Schleppnetz in die Tiefsee runterlassen und was dann hochkommt, das sind Wunderwelten, irgendwelche Galaktiken, Fische, Quabbelwesen, die oft schon zerplatzen, weil sie an ganz andere Druckverhältnisse ausgerichtet sind. Ich glaube, da gibt es noch viel, was man noch nicht weiß. Und anders als an Land, wo es natürlich oft Geschichten von Leuten vor Ort gibt, gibt es da unten natürlich niemanden, der schon mal dort war, sodass es da ja wirklich noch richtige Geheimnisse gibt.
Ja, und bleiben wir nochmal bei den Fakten. Im 20. Jahrhundert gab es 2 fischkundliche Sensationsfunde, den Quastenflosser und den Riesenmaulhai. Beide mehr oder weniger Zufallsfunde. Und der Quastenflosser, der tauchte 1938 auf einem Fischerboot auf. Und es brauchte dann ja aber meeresbiologischen Sachverstand, um ihn zu erkennen. Und zu verdanken ist das einer Frau, die in Südafrika ein naturhistorisches Museum geleitet hat. Wie hat sie diesen Urzeitfisch überhaupt erkannt?
Also sie kannte ihn ja aus fossilen Beschreibungen. Der Quastenflosser, man nahm an, dass er mit den Dinosauriern vor 65 Millionen Jahren ausgestorben ist. Sie hatte dieses kleine Museum, wurde antelefoniert, ob sie mal nicht wieder auf ein Schiff kommen wolle. Man hätte wieder 1,5 Tonnen Fisch und sie ist dorthin. Und unter diesen ganzen Fischbergen sah sie plötzlich diesen Quastenflosser und dachte, den kenne ich doch, und hat das dann zu Hause nachgeschlagen und war sich dann sicher, dass sie wirklich diesen Urzeitfisch da vor sich hatte, von dem man wirklich dachte, den würde es schon seit Ewigkeiten nicht mehr geben. Das war eine große zoologische Sensation.
Und das setzte sich fort. Dann hat ein Meeresbiologe in seinen Flitterwochen auf der Insel Sulawesi in Indonesien plötzlich ein Exemplar gesichtet und irgendwann war klar, es gibt diese Viecher noch, es gibt aber nur noch ganz wenige und dann, typisch Mensch, die paar Exemplare, die es eben davon gibt, die waren dann schnell gefährdet. In diesem Fall haben Japaner die Quastenflosser gejagt, um ihnen ein Geheimnis zu entlocken und das Wissen dann für die Menschheit zu nutzen, nämlich das Rätsel des langen Lebens. Muss man sagen, es ist vielleicht besser, wenn wir nicht alle Geheimnisse immer lösen.
Ich finde es natürlich spannend, hinter die Geheimnisse zu blicken. Das ist ja auch mein Job als Journalist und Wissenschaftler. Und es ist immer besser zu wissen, was da ist, dann kann man es nämlich schützen. Denn es gibt ja auch genug Leute, auch wenn etwas wissenschaftlich nicht entdeckt ist, die trotzdem danach schauen. Und dann ist das der Öffentlichkeit nicht bekannt. Insofern ist es so eine zweischneidige Sache. Ich glaube, prinzipiell ist es gut zu wissen, was es gibt, weil das ist ja auch ein Wunder, dass es solche Dinge noch gibt. Und das macht uns staunen und das brauchen wir, glaube ich, in dieser Welt heute, wo ja immer so viel von Apokalypse die Rede ist.
Und wer sich für die Suche nach Riesenkraken und Tigerwölfen interessiert, Lothar Frenz hat das gleichnamige Buch geschrieben, das noch den Untertitel Auf den Spuren der Kryptozoologie trägt. Lothar Frenz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke, Frau Kremer.
Muscheln. Die sehen sehr hübsch aus, in manchen finden sich sogar Perlen und manche schmecken auch noch. Aber das ist noch lange nicht alles, was die Schalentiere können. Seit langem versuchen Forscher sich daran, die antibakteriellen Eigenschaften von Muscheleiweißen zunutze zu machen. Und welche wunderbaren Eigenschaften die Miesmuschel hat, das erfahren wir nun von Kerstin Burlage. Sie sagt uns, über welche verborgenen Fähigkeiten die Tierchen so verfügen und was die dann auch noch für uns für Vorteile haben.
Am Grund der Nordsee, nicht weit von der Küste entfernt. Hier leben, wie in fast allen Küstenregionen der Welt, Tausende von Miesmuscheln. Schale an Schale kleben sie auf dem Boden, auf Felsen, an Bojen und Pfählen. Hin und wieder streckt eine der Muscheln ihren Fuß heraus. Dieser Fuß erinnert aber eher an eine lange rote Zunge und wird von der Miesmuschel so geschickt eingesetzt wie ein Werkzeug. Zack, hat sie damit einen kleinen weißen Klebstofffleck auf den Untergrund gesetzt. Daran befestigt sie binnen Sekunden einen Faden, der bis in ihr Inneres reicht. Das macht sie immer wieder, bis ein paar Dutzend Fäden sie fest mit dem Untergrund verbinden. Und die halten, teils jahrzehntelang, trotzen jeder Strömung und jeder Tide. Die Miesmuschel bei der Arbeit beobachten kann man im Fraunhofer Institut für Fertigungstechnik und angewandte Materialforschung in Bremen. Auf einem Flur steht ein Kaltwasseraquarium, in dem neben roten und grünen Algenbüscheln und ein paar quirligen Garnelen auch Miesmuscheln leben. Vor dem Aquarium steht Ingo Grunwald, Doktor der Biologie.
Wir lernen von den Muscheln, wie man unter Wasser kleben kann, denn viele Klebstoffe funktionieren unter Wasser nicht. Und dieses Kleben unter Wasser, das möchten wir auch nutzen für Anwendungen in der Medizin oder in der Technik.
Für die Medizin ist ein solcher Kleber interessant, weil der Mensch zum großen Teil aus Wasser besteht.
Und wenn wir am Körper kleben wollen, wenn Sie zum Beispiel eine Schnittwunde haben, ist immer Blut und Wasser und Feuchtigkeit in der Nähe. Und diese Muscheln sind in der Lage, unter Wasser zu kleben. Also könnten wir damit auch ein System herstellen, was im menschlichen Körper klebt.
Um beispielsweise Wunden nach einer Operation ganz leicht zu schließen oder um Zahnimplantate einzukleben. Das wird zwar teilweise auch jetzt schon gemacht, erklärt Ingo Grunwald, aber die Klebstoffe, die dafür benutzt werden, sind in der Regel schadstoffhaltig und vor allem halten sie nicht lange. Was da so gut hält, das weiß die Forschung schon länger, sind bestimmte Proteine. Dafür, dass sie kleben, sorgt vor allem ein besonderer Eiweißbaustein namens DOPA. Es wäre sehr aufwendig und teuer, solche Proteine künstlich herzustellen. Und mindestens genauso umständlich ist es, sie direkt aus den Schalentieren zu gewinnen. Für nur ein Gramm davon bräuchte man nämlich etwa 10.000 Muscheln. Ingo Grunwald und seine Kollegen suchen deswegen nach einer anderen Lösung. Sie wollen künstliche Klebstoffe so weiterentwickeln, dass sie möglichst nah an den chemischen Aufbau der natürlichen Muschelklebstoffe herankommen. Oder, wie der Biologe es zusammenfasst,
indem wir ein Klebstoff nehmen oder ein System, wo wir wissen, der ist biokompatibel, also verträglich für den Menschen, und machen dann nur die wichtigen Gruppen, die reaktiven Gruppen des Muschelklebstoffes an dieses Rückgrat ran und hoffen, so einen sogenannten biomimetischen, also bioähnlichen Klebstoff herstellen zu können.
Der soll im Idealfall genauso toll kleben wie der Klebstoff der Muscheln und auch genauso gut verträglich sein für den Menschen. Und obendrein eben preiswert herzustellen, auch in großen Mengen.
Der super Wunderkleber aus der Muschel, Kerstin Borlage, über ein lange verborgenes Geheimnis, das nun gelüftet ist. Wundern Sie sich nicht. Aber das war sie schon, unsere Juni-Ausgabe von Mare Radio, in der es rund um Rätselhaftes aus dem Meer ging. Am 5. Juli heißt es dann Zuhause, Enge und Paradies. Es geht dann um schöner Wohnen am Meer, auf dem und unter dem Meer. Hier geht Katrin Krämer von Bord, und nicht vergessen, It Takes Two to Tango.